Guten Morgen, liebe Gemeinde. Der Herr ist nahe. Wenn man so in die Nachrichten reinhört, wenn man in die Zeitungen schaut, in den Medien schaut, dann möchte man wirklich die Frage stellen, wo sind wir jetzt da hingekommen? Wie kam es, dass das alles jetzt so, sich so entwickelt hat in den langen Friedenszeiten, die wir erlebt haben? Und jetzt sowas. Plötzlich stehen wir in einer Konfrontation zu Kriegen an mehreren Stellen, die uns beide betreffen. Zumindest diese beiden großen, in Israel und in der Ukraine. Und im Nachdenken über diese Predigt habe ich überlegt, wie war das denn eigentlich so am Anfang? Am Anfang, habe ich festgestellt, war alles noch so richtig gut. So, als ich noch Kind war, vielleicht auch gilt das ja auch für euch, als wir noch Kinder waren und uns auf unsere Eltern verlassen mussten, da waren die Eltern ja irgendwie sowas wie Gott für uns. Sie haben uns versorgt, sie haben uns geschützt, sie haben uns alles gegeben, sie haben uns bekleidet, sie haben uns ausgebildet oder ausbilden lassen. Nach und nach stellt man dann fest, naja, sie sind doch nicht Gott. Sie haben den einen und den anderen Fehler und man fängt an ihnen rumzukritisieren und muss irgendwann an den Punkt kommen, wo man sich wieder versöhnen will mit den ach so unvollkommenen Eltern. Aber trotzdem, es bleibt, am Anfang war alles gut. Wie war das wohl damals im Paradies, als Adam und Eva da gelebt haben in diesem Garten, den Gott angelegt hat, extra für sie? Ich muss ein bisschen vorrutschen, sonst fahre ich noch hinten über. Das passt schon. Am Anfang, als sie da in diesem Garten, den Gott extra für sie hergerichtet hat, waren, sie im Garten Gottes gewandelt sind mit ihm. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, jeden Tag mit deinem Gott in der Kühle des Nachmittags spazieren zu gehen. Ich glaube, sie haben gestaunt über die Pflanzen, über die Bäume, über die Landschaft, die er angelegt hat. Sie haben gestaunt über die Kreativität, die er zeigt und die ja schier endlos ist. Haben auch gestaunt über die unglaublichen Tiere und ihre große Anzahl. Und dann wird uns erzählt, dass es einen Moment gegeben hat, noch bevor sie durch den Garten gegangen sind mit Gott, wo Gott beschlossen hat und gesagt hat, ich habe da eine Idee. Ich habe da so eine Idee, lass uns doch Menschen machen. Und so ist es dann auch geschehen. Menschen, die perfekt dem entsprechen, was Gott sich vorstellt. Nach dem besten Vorbild entworfen. Also wir hatten zwei Männerausflug, hatten wir es über Vorbilder. Und ich dachte mir, ja, da kommt ja immer nur das gleiche Ergebnis raus. Egal, wer es betrachtet, egal, wohin er schaut, das wirklich gute Vorbild ist uns schon gegeben. Und ich möchte diese Menschen nach meinem Bild machen, nach meinem Ebenbild. Ich möchte sie in den schönsten Stellen, den sie sich vorstellen können. Und ich möchte sie selber coachen und ihnen. Mach daraus. Noch höher. Okay, danke. Er nimmt den Staub vom Erdboden, formt einen Körper und haucht diesem Körper Leben ein. So haben wir den Bericht über Körper, über den Geist und über die Seele. Der Begriff, der verwendet wird, was das den Atem angeht, ist Ruach. Der Ruach Gottes, der Atem Gottes oder der Wind Gottes. Man könnte auch übersetzen, der Geist Gottes kam in den irdenen Körper und gab ihm Leben. Leben mit einer göttlichen Identität, mit dem Auftrag zu herrschen über die Erde und über sich selbst, nicht über andere Menschen. Gott hat die Menschen gesegnet, hat ihnen gesagt, seid fruchtbar und füllt die Erde. Und ich glaube, dem sind sie auch ganz gern nachgekommen. An der Anzahl der Leute, die jetzt leben, merkt man schon, das hat irgendwie gut funktioniert, die Erde zu füllen und fruchtbar zu sein. Er hat sie geschaffen als Mann und als Frau. Damit erübrigt sich jede Thematik über Zwischenzustände. Alles, was über den Begriff Mann oder Frau hinausgeht, kann dem Plan Gottes nicht gerecht werden. Der Mensch ist gesetzt als ein Geschöpf voll Geist Gottes. Das ist mal die Grundbestimmung, das Grundvorbild. Er hat eine klare Identität. Der Mann hat seine Identität, die Frau hat ihre Identität. Und Gott hat es sogar mit einem Begriff belegt, was die Frau angeht, die so mühsam sich wieder rankämpfen musste auf Augenhöhe. Er hat einen Begriff gesetzt und hat gesagt, diese Frau soll dein Eser sein. Der Eser ist die zum Überleben notwendige Hilfe. So wie Gott sich selbst bezeichnet und wo er sagt, ich, Gott, bin deine zum Überleben notwendige Hilfe, ich bin dein Eser. So sagt er zu Adam, sie ist dir als Eser gegeben. Die zum Überleben notwendige Hilfe. Das dürfen wir uns ruhig mal auch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Gott hat uns eine göttliche Bestimmung gegeben. Er hat gesagt, füllt die Erde und herrscht über sie. Und er hat uns den Zugang gegeben zu allen seinen Ressourcen. Das war der Zustand am Anfang. Am Anfang war es noch leicht, im Garten Gottes zu leben. Und Gott hat sich sein Werk angeschaut und wir lesen das auch, wenn wir das nachlesen, das erste Kapitel in Mose, dann lesen wir, es war gut und es war gut und es war gut und es war wieder gut und nochmal gut. Und dann als Resümee unter die ganze Schöpfung, interessanterweise wird es beim Menschen explizit so nicht gesagt. Beim Menschen wird berichtet, dass er gemacht ist, dass er beauftragt ist, dass alles das, was ich gesagt habe, von Gott gekommen ist. Und dann heißt es, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und er fand es sehr gut. Ich glaube, wenn jemand sein Werk anschaut und es sehr gut findet, dann hat er das Ganze im Blick. Nicht einzelne Detailbereiche, sondern das Ganze. Der Mensch als solcher hat sich ja gezeigt, dass mit dem sehr gut, das wir so gerne für uns in Anspruch nehmen, gar nicht so weit her ist. So sehr gut sind wir gar nicht, wenn es darum geht, den Gehorsam Gott gegenüber zu leben. Da brauchen wir noch Hilfe. Was Gott will, das sind Menschen, die seinem göttlichen Plan entsprechend leben. Ich habe sie mal ganz kurz göttliche Menschen genannt. Menschen, die man ansieht und abspüren kann, dass sie mit Gott unterwegs sind, dass sie ihn kennen. Ich werde die Bibelstellen im Einzelnen heute nicht alle vorlesen, aber es sind zu viele. Aber ich bitte euch, das selber mal nachzulesen, im 1. Mose, im 2. Mose. Einmal da reinzuschauen und mal drüber nachzudenken, das Ganze mal durchzukauen. Der vollkommene Mensch Gottes ist erfüllt mit Heiligem Geist, hat seine Identität in Gott als Kind Gottes, er hat seine Bestimmung und er hat die Ressourcen im Himmel. Wenn er was braucht, dann wendet er sich an den Vater im Himmel. Wir müssen und können das nachprüfen, nachlesen und selbst ausprobieren. Mach dich doch mal dran, das nächste Mal, wenn du ein arges Bedürfnis hast, du sagst, ja, da habe ich einen Bedarf und ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Und legst Gott hin und sag, Herr, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deinen Beistand an der Sache. Und erlebe, wie Gott sich dazu stellt und sagt, ja, wenn du mich bittest, dann bin ich da. Wir sind so geneigt, unsere Lösungen unter uns auszumachen. Ich kenne da einen, so wie das bei Saul gewesen ist, als er gesagt hat, ja, ich möchte gern jemanden, einen, der mit Gott eng lebt. Und dann wird ihm gesagt, ja, ich kenne da einen. Und dann wird ihm der David vorgestellt. Ja, wir kennen immer einen. Wir wissen einen, der auch was kann. Aber den, der alles kann, rufen wir nicht an. Wir gehen so gern zum Schmiedel. Dabei steht der Schmied zur Verfügung. Was passiert da in diesem Garten Gottes? Wir lesen, dass sich plötzlich der Böse anschleicht. Hat Gott wirklich gesagt? Und wir merken schon an der Fragestellung, da ist eine Falle. Da will einer jetzt mir irgendwas weismachen. Hat Gott wirklich gesagt? Wir alle kennen diese Geschichte von der Verführung der Eva, von dem Sündenfall und von der Vertreibung aus dem Paradies. Was Gott angekündigt hat, wenn du von diesem Baum isst, wirst du sterbend sterben müssen. Das ist der Begriff, der da steht. Ein fortlaufendes Sterben, ein andauerndes Sterben. Und ich habe da im Text so vier Schritte entdeckt. Vier aktive und ein passives Geschehen. Und da wird berichtet, und Eva sah den Baum und die Früchte, und sie nahm und sie aß. Und fiel nicht tot um. Hat noch Möglichkeit, ihrem Mann zu geben. Und er aß auch. Der hat ja zugeguckt bei dem Ganzen. Der hätte da spätestens Einspruch erheben müssen. Ihr auf die Finger klopfen, lasst das. Hat er nicht gemacht. Wollte wissen, was passiert. Und dann heißt es, und ihre Augen wurden aufgetan. So ist das immer. So ist das immer, wenn jemand etwas tut, was ihm verboten worden ist, kommt hinterher die Erkenntnis, was jetzt als Konsequenz auftaucht. Und sie erkennen was? Sie erkennen, dass sie nackt sind. Die waren die ganze Zeit nackt. War ihnen egal. Plötzlich erkennen sie es, wir sind nackt, wir müssen uns bedecken. Und sie greifen als erste Folge des Sündenfalls zu eigenen Werken. Sie machen sich einen Lendenschurz. Sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und ich glaube, jedem von uns, wenn es darum geht, seine Sünden vor Gott zu bringen, kennt dieses Gefühl des Nacktseins vor Gott. Und sich dann hinstellt und sagt, ja Herr, ich bin völlig nackt, ich habe gar nichts zu bringen. Ich habe dir nur was zu erzählen, was ich verbockt habe. Wohin sind wir gekommen? Der Mensch ohne Gott, wie ist der aufgebaut? Wir haben ja vorhin festgestellt, dass der, wie der Gottesmensch aufgebaut ist und wie ist der Mensch ohne Gott aufgebaut. Ohne Gott ist er in seiner Gesinnung, in seinem Geist ein Egoist. Er sucht das Seine. In der Identität ist er nicht mehr Kind Gottes. In der Identität ist er ein Sünder. Die Bestimmung, die bleibt ihm. Er soll nach wie vor die Welt beherrschen, die Erde beherrschen und über die Tiere herrschen. Und die Quellen, welche Ressourcen hat er zur Verfügung? Nur noch die eigenen Werke. Völlig eingeschränkt, völlig auf sich selbst geworfen, muss er feststellen, wie schwierig das Leben plötzlich ist. Und so ein ratloser Sünder, der von sich vielleicht auch sagt, ich bin halt so, kann auch nichts dafür. Habt ihr solche Ansagen schon mal gehört, solche Ausreden? Ich bin halt so, musst du mich halt aushalten. Mein Freund hat mal gesagt, gewöhn dich schon mal an mich, weil im Himmel werden wir immer zusammen sein. Weil ich gesagt habe, mach dich nicht so dicke. Und ich dachte, recht hat er. Der Mensch, der Gottlose, versteckt sich vor Gott und versorgt sich selbst. Ich komme schon klar, ich brauche Gott nicht. Wie oft habe ich das zu hören gekriegt? Ich komme schon klar. Und bis hin, dass sie sagten, das mit der Religion und mit Gott und mit dem Glauben, das ist was für die alten Leute. Da können ja die alten Omas zum Beten gehen. Brauche ich nicht. Ich komme schon klar. Dann schauen wir uns mal an, wie das ist mit dem gottlosen Menschen und seinen Kindern. Ganz am Anfang, da wo es wirklich zählt. Wenn ich an Kain und Abel denke, das Erste, was man da lesen kann von denen, ist, dass sie sich zerkriegen. Der eine geht mit dem anderen aufs Feld und ich möchte fast sagen aufs Schlachtfeld und schlägt ihn tot. Und ist dann noch so in dieser Haltung, muss ich denn der Hüter meines Bruders sein? Der kann doch auf sich selber aufpassen und wenn nicht, dann ist er halt tot. Und die Folge davon, die Frucht, die dabei rauskommt, ist ein verfluchtes Leben. Ein verfluchtes Leben. Unstet und flüchtig muss kein Leben ab dem Zeitpunkt. Unstet und flüchtig. Und von ihm wird berichtet, dass er der Erste war, der angefangen hat, Städte zu bauen. Wer kennt den Namen der allerersten bekannten Stadt in der Bibel? Wie? Jericho? Nein. Henoch. Henoch, der war der Sohn von Kain und nach dem Sohn hat er die erste Stadt benannt. Ich muss euch gestehen, ich habe es auch nicht gewusst. Ich habe es erst beim Lesen dieser Stelle und beim drüber nachdenken, hoppla, da ist ja die erste Stadt und das, mit dem Namen Henoch, weil von einem Henoch wusste ich schon, der ist ja entrückt worden später, aber das war ein anderer. Nach der Sintflut. Die Schrift sagt uns durch Jesaja, weh denen, die keinen Raum lassen, ein Haus an das andere bauen und es als ihr Eigentum in Anspruch nehmen, keinen Platz für den anderen lassen. Und Jeremia sagt im Kapitel 22, weh dem, der mit Unrecht baut. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Mann, der in einer sehr großen Firma gearbeitet hat. Und er hat sich sein Haus gebaut und er hat das geerbte Haus ausgebaut und noch dazu was gemacht und hat dazu Material aus der Firma mitgenommen. Und ich habe ihm gesagt, kennst du denn diese Schriftstelle nicht? Wie es bei Jeremia heißt, weh dem, der mit Unrecht baut. Und er war ganz verzweifelt und sagte, du hast recht, aber das habe ich gemacht. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich alles wieder rausreißen? Das werde ich dir nicht abverlangen. Aber bring das mal vor Gott. Das war nicht in Ordnung, was du da gemacht hast. Und sagst deinem Chef, dass du ihm Material geklaut hast. Hat er dann gemacht. Hat er gemacht. Er hat es seinem Vorgesetzten gesagt, nicht seinem Chef. Seinem Vorgesetzten, das war halt dann sein Chef. Und der Vorgesetzte, wisst ihr, was er gesagt hat? Kein Gnadenerlass. Er hat gesagt, das ist doch nicht schlimm. Ich finde das wirklich tragisch, wenn eine Tat, die von der ganzen Gesellschaft als nicht in Ordnung empfunden wird, einfach in der persönlichen Bewertung als nicht schlimm dargestellt wird. Meine Tochter hat mal, als sie so 6 Jahre alt war, hat sie im Supermarkt was mitgehen lassen, ein Überraschungsei. Und wir sind zu Hause angekommen nach dem Einkaufen und dann merken wir, was machen die da in der Ecke, die Kinder? Haben sie ein Überraschungsei ausgepackt und wir hatten ja keins gekauft. Ja, wo hat er denn das her? Ja, das habe ich mitgenommen beim Einkaufen. Sag ich, ja, das darfst du aber nicht. Du darfst es nicht mitnehmen, wenn du es nicht bezahlen kannst. Und dann sind wir zurückgegangen in den Supermarkt und haben das geklärt, haben das Ei bezahlt. Und dann sagt diese Kassiererin zu der Kleinen, ist ja nicht so schlimm. Also die ganzen Erziehungsbemühungen, um das Ganze ins Lot zu bringen, gehen baden mit so einer dummen Ansage. Wir haben sie dann noch darüber aufklären müssen, dass es doch so schlimm ist und dass diese Frau nicht recht hat mit ihrem Spruch. Auch das ist etwas, das können wir jederzeit nachlesen. Und die Bibelstelle dazu ist im 1. Mose Kapitel 1, Vers 1 bis Offenbarung Kapitel 22, Vers 21. Als die Menschen Gott die Sünde gestehen, erleben sie seinen Richtspruch darüber. Aber auch eine Verheißung. Und die Verheißung heißt, es wird einer kommen. Es wird einer kommen aus der Frau und er wird dir, du Schlange, den Kopf zertreten. Und dann erfüllt sich das. Wir haben heute gesungen, ich erhebe meine Hände. Und das ist das, woran ich immer wieder denken muss. Zu wem erhebe ich meine Hände, wenn nicht zu meinem Erlöser, zu meinem Retter? Für wen sollte ich meine Hände heben, um ihn zu verehren? Und dann kommt Gott selbst in der Gestalt eines Menschen. Als Menschensohn kommt er unter seine Menschen. Sündlos, aber trotzdem angefeindet. Friedlich und trotzdem verfolgt. Völlig rein und trotzdem verdächtigt. Wahrhaftig und doch gehasst. Als Herr des Lebens ist er getötet worden. Als Herr des Lebens ist er auferstanden. Und als Herr des Lebens ist er aufgefahren und ist bei Gott. Da sitzt kein anderer. Jesus, sogar die Muslime wissen das. Nur Jesus ist bei Gott, nicht Mohammed, der hochverehrte Prophet. Nein, er ist nicht bei Gott, Jesus ist bei Gott. Und Jesus wird wiederkommen, das wissen sie auch. Wohin sind wir gekommen? Wenn wir dann ein Stück weiterschauen und im Neuen Testament ein bisschen lesen, kommen wir an eine Stelle, wo jemand den ganzen Tag gearbeitet hat, die ganze Nacht gearbeitet hat. Nachtschicht ist anstrengend, wisst ihr das? Weil es völlig gegen den natürlichen Rhythmus geht. Da hat jemand sich diese Mühe gemacht und ist die ganze Nacht zum Arbeiten unterwegs und kommt in der Früh wieder nach Hause und wird gefragt, hast du was zum Essen mitgebracht? Und er muss sich eingestehen, nein. Es geht um den Petrus, der beim Fischen war. Habt ihr was zu essen? Aber nein. Wie frustrierend, die ganze Nacht zum Arbeiten, Netz ausschmeißen, einziehen und nichts drin. Und zu allem Überfluss ist dann noch ein Fremder, der sagt, habt ihr was zum Essen dabei? Und das muss ich dem das noch eingestehen. Nein, hab nichts gefangen. Und dann sagt er noch, nach der ganzen Anstrengung der Nacht, werf doch das Netz auf der rechten Seite aus. Ach Herr, aber weil du es sagst, wollen wir es tun. Und sie tun es. Und sie haben das Netz so voller Fische, dass sie ihre Kollegen dazu rufen müssen, die ihnen dann helfen, das Netz zu bergen, damit die Boote nicht sinken, weil es so voll ist. Und plötzlich erkennt dieser geplagte Arbeiter, der Petrus, er fällt auf die Knie und erkennt, da ist Gott am Werk. Und er erkennt, wie erbärmlich seine Versuche sind, sich selbst Hilfe zu schaffen. Wie jämmerlich das Ganze ist. Auf das Wort seines Herrn hin hat er das Netz nochmal ausgeworfen und es war voll. Stell dir vor, du bist Unternehmer und hast keine Kunden und du klapperst sie alle ab und machst Akquise ohne Ende und es niemand will. Und du betest, Gott, hilf mir. Vielleicht fragt dich dort sogar im Vorfeld, hast du jetzt schon jemanden erobern können mit deinem großen Charme? Nein, habe ich nicht. Dann mach's doch mal so, wie ich dir sage. Und dann machst du das, bist im Gehorsam und plötzlich klappt das mit der Kundschaft. Plötzlich ist Nahrung da. Nachdem Petrus seine Sündhaftigkeit erkannt hat und auch seine erbärmlichen Versuche, mit denen er nichts zu Wege gebracht hat letztendlich, ist er auf den Knien und sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und ich glaube, da müsste sich jeder von uns mit dran in die Reihe stellen. Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Aber es scheint so, als ob Jesus ihm zurufen möchte, lass doch bitte mich deinen Kampf kämpfen. Wir kämpfen und kämpfen und kämpfen. Und haben keinen Erfolg. Wenn Gott sagt, lass mich mal machen, dann lass ihn doch mal machen. Und soweit ich die Bibel jetzt kennengelernt habe, ich habe noch nicht viel verstanden davon, aber soweit ich es verstanden habe, hat Gott gesagt, wenn du mich rufst, dann will ich dir helfen und du sollst mich preisen. So wird ein Schuh draus. Mit deinen eigenen Lösungen kommst du nicht weiter. Woher wird mir meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von den Bergen, da woher Gott herkommt. Wohin sind wir gekommen? Da ist noch so eine Geschichte im Neuen Testament. Und zwar die Geschichte am Jakobsbrunnen. Da kommt eine Frau in der Mittagshitze zum Wasserschöpfen, da wo kein Mensch rausgeht, weil es zu brüllend heiß ist. Es viel zu anstrengend ist, diesen 15 Kilo schweren Wassereimer nach Hause zu tragen in der Hitze. Aber sie geht in der Hitze, weil sie niemandem begegnen will. Sie geht nicht am Nachmittag, wo alle gehen. Aber dann begegnet sie doch jemand. Da sitzt ein jüdischer Mann am Brunnen und sagt, gib mir zu trinken. Und sie fängt an, mit ihm zu verhandeln und sagt, ja was willst denn du von mir zu trinken? Du bist doch ein Jude. Ihr nehmt doch von den Samaritanern nichts. Er sagt nur, gib mir zu trinken. Jesus sagt zu ihr, wenn du wüsstest, wer dich fragt, dann würdest du ihn bitten, dass er dir zu trinken gibt. Und dann eröffnet er ihr, dass sie 5 Männer hatte und der, bei dem sie jetzt lebt, ist auch nicht ihr Mann. Hat nicht so geklappt mit den eigenen Bemühungen. Hat nicht so funktioniert. Sie erkennt, dass er ein Prophet ist. Und vielleicht erkennt sie auch, dass er möglicherweise der Mann ist, den sie immer gesucht hat. Der ihr das geben kann, was ihr kein Mann sonst geben kann. Der Mann ihres Herzens. Der Liebhaber ihres Herzens. Sie erkennt den Messias und wird ein Zeuge Jesu, eine Anbeterin und eine Verkünderin. Jesus sagt auch an der Stelle, glaube ich, lass mich dein Leben bestimmen. Wohin sind wir gekommen? Woher kommt unsere Hilfe? Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich habe euch vorgestellt, wie der Mensch Gottes ist, mit dem Heiligen Geist erfüllt, in der Identität als Kind Gottes, mit der Bestimmung, über die Welt zu herrschen, aber nicht über die Menschen, und mit den Ressourcen des Himmels. Demgegenüber steht der Gottlose, eine eigenständige und egoistische Mensch, in seiner Gesinnung, der volle Egoist, in der Identität nach wie vor Sünder, in der Bestimmung, immer noch soll er die Erde beherrschen, das ist immer noch gleich. Aber die Ressourcen sind nur die eigenen Werke. Nur das, was er selber auf die Reihe kriegt. Und dazwischen steht Jesus mit seinem Kreuz. Und der Mensch Gottes, der irgendwo auf die Idee gekommen ist, mal was zu machen, was Gott eigentlich verboten hat, hat die Möglichkeit, sich ans Kreuz zu wenden, zu Jesus zu kommen, zu sagen, vergib mir, und wird wieder eingesetzt in die Gotteskindschaft. Wieder eingesetzt, wieder befähigt, ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Und da merken wir, der Schöpfer, von dem wir wissen, dass er das ganze Universum gemacht hat, das in einer Größe ist, die für uns schier nicht vorstellbar ist, wo wir mit jedem technischen Gerät, das hochgeschossen wird und noch ein bisschen weiter gucken kann, feststellen, das hat kein Ende. Wir können nicht ans Ende gucken, da wo es Bumm macht. Da dürfte gar nichts sein, aber da ist was, hat nicht Bumm gemacht. Wir müssen uns eine neue These ausdenken, wie es funktioniert haben könnte. Anstatt mal der Schrift zu folgen und dem zu folgen, was uns die Schrift erzählt, Gott sprach und es wurde. Jesus sagt, werft das Netz aus und es hat sich gefüllt. Jesus redet mit der Sünderin, sagt ihr, was sie gelebt hat und worin sie lebt, und sie dreht um auf der Stelle und läuft ins Dorf, das sie vorher gemieden hat, um den Leuten zu erzählen, dass sie den Messias gefunden hat.
dieser Schöpfer des Universums, der jeden Stern bei seinem Namen kennt, jeden einzelnen Stern, der hat sich auf mich fokussiert, auf mich kleinen Menschen, um mich zu retten. Und genauso hat er sich auf dich fokussiert, um dich zu retten. Dieser große Gott macht sich so klein, so weit runter, dass er auf dein Leben schaut, damit es dir gut geht, damit du Erlösung erfährst und Errettung erfährst. Jesus hat meinen Kampf gekämpft am Kreuz. Und alle Sünden, die ich getan habe und vielleicht auch noch tun werde, hat er am Kreuz getragen. Hat er am Kreuz getragen. Er hat für die Schuld bezahlt. Nicht irgendeine, sondern meine. Und er hat das große Vorbild gegeben. Und ihm allein will ich gehören. Und das sollte unser aller Bekenntnis sein. Wem gehörst du, hat man die Kinder früher gefragt. Wem gehörst du? Und die ganz Kleinen haben gesagt, Papa oder Mama. Wenn sie größer sind, dann sagen sie, ja, der Meier Hans oder der Huber Uschi. Wem gehörst du? Ich gehöre meinem Gott. Und das sollte die Antwort sein in jedem Herzen, das gläubig ist. Amen.